Dieser Vortrag erfolgte im Rahmen der Chemnitzer Linux-Tage 2005. Weitere Informationen gibt es unter www.linux-tage.de. Chemnitzer Linux-Tage.
So, den letzten Vortrag heute. Den Vortrag wird Erkan Jana halten. Und er wird uns sicherlich etwas dazu erzählen, dass man auch mit einer Shell, also der richtige Unixer, kennt ja eigentlich nichts anderes und will eigentlich mit gar nichts anderem arbeiten. Für manche Leute ist er ein bisschen verhasst und kryptisch, aber er wird uns sicherlich jetzt zeigen, dass man auch mit einer Shell doch ganz gut arbeiten kann.
Nee, falsch. Ziel des Auftrags, also des Vortrages ist jetzt nicht, dass jetzt große Sachen aus dem Koffer gepackt werden, wir tun alle Desktop-User in die Tasche stecken. Das ist gar nicht Ziel. Es ist eher so, dass man, naja, in Newsgroups immer ganz oft sieht, dass Leute immer dieselben Fehler machen. Und Sinn und Zweck des Vortrages soll eigentlich sein, in diese Probleme, die Leute immer wieder von neuem haben, mit der Shell einzuführen, um ein bisschen so strukturiert zu zeigen, wo ist das Problem, wie sieht das aus und wie kann man das umgehen. Also, wer hier große Skriptkünste erwartet, ist umsonst da. Ich habe was vorbereitet. Also, die Frage, warum macht man das hier? Also, warum auf dem Linux-Tag, mit dem Schwerpunkt Desktop, wie kommt man auf die Idee, sowas zu machen? Das ist jetzt ganz soziologisch. Wer die Shell beherrscht, hat also die freie Wahl des Desktops, bedeutet in dem Fall Freiheit in Form von Unabhängigkeit. Das ist eine Sache, die funktioniert immer überall gleich. Und was ihr sonst noch euch für Kriege liefern wollt, Gnome, VM-Maker, spielt einfach gar keine Rolle und ist unwichtig. Die üblichen Verdächtigen will ich einfach weglassen, so Sachen wie, ich kann über die Konsole alles hinkriegen und ich kann Sachen automatisieren. Das wissen wir alle, darum geht es mir nicht. Ziel hier ist es, dass man diese großen Shell-Stolpersteine meistern soll. Also eine Form von hoffentlich strukturierter Einführung in die Probleme, die man hat. Wir werden uns mit vier Sachen beschäftigen. Dem Quoting. Also ich weiß nicht, wie viel Beiträge man sich in bestimmten Newsgruppen sparen könnte, wenn man das verstehen würde. Das andere, genauso oft, genauso wichtig wie Subshell. Da werde ich noch mal ein bisschen ausholen, also nochmal auf das Prozesssystem eingehen, dass man einfach nur sieht, ist alles eine Wiederholung, es passiert nicht wirklich was Neues. SUS V3 habe ich stark gekürzt, leider. Da wird mal kurz erzählt, wo es vielleicht ein paar Probleme gibt mit der Shell, wo sie nicht so ganz POSIX-kompatibel ist und was man eventuell machen könnte, um das zu umgehen. Und es geht ja nur um die Bash, nicht um die anderen GNU-Tools. Und am Ende, wenn wir noch dazu kommen sollten und niemand Batterien sind alle. Halt mal fest. Also, oder überhaupt, dass man sich bewusst ist, dass da eine Shell im Weg ist. Oder was heißt im Weg? Eigentlich ist die Shell dein Freund und Helfer, aber man weiß das nicht. Und wir werden uns jetzt nicht mit allen 8 Durchgängen beschäftigen. Wir reduzieren das, um das eigentlich symbolisch zu erklären. Das Wichtigste ist das Tokenizing. Tokenizing ist im Prinzip nichts weiter als, wir schreiben das rein, die Shell sieht das an und fängt eben an, das zu unterteilen. Tokenizing bedeutet, es wird in einzelne Wörter unterteilt und es wird kategorisiert. Ups, bin ich zu weit. Zum Beispiel beim Tokenizing und nur dort wird definiert, das ist eine Variable, das ist ein Kommando, das ist vielleicht eine Kontrolle, das ist eine Variablenzuweisung. Und danach sind auch mehrere. Wir beschäftigen uns hier bei den Beispielen mit der Parameter-Expansion. Klassischerweise nur das Ersetzen von Variablen. Dazu zählen auch diese ganzen Geschichten mit der Variablen noch rumspielen kann, wo man hier diese Rautezeichen hat. Das nächste, weil auch sehr wichtig, der auch vorkommt und nachher für die Subshells auch sehr wichtig ist, ist die sogenannte Command Substitution. Da sind vorher markierte Tokens, und zwar so markierte Tokens, werden als Kommandos erkannt. Was die Shell macht, also das, was da drinnen steht, wird als Kommando interpretiert in einer Subshell, ich nehme schon was vorweg, ausgeführt und das Ergebnis wird dahingesetzt. Also es wird durch das Ergebnis ersetzt. Alles, was da drinnen steht, oder alle Änderungen, die da gemacht werden, sind verloren. Aber dazu kommen wir nachher nochmal. Und das letzte wichtige, sehr wichtige, ist das sogenannte Word-Splitting, SUSV3-mäßig Field-Splitting. Da wird Folgendes gemacht, und das bei den Ersetzungen, die wir gemacht haben, es gibt noch Arithmetic Expansion etc., aber es gibt nur das Prinzip, dass nachdem die Ersetzungen gemacht wurden, die Shell nochmal rübergeht und anschaut, wie viele Wörter sind das? Also nur diese Ersetzung, die schaut man sich an, anhand des IFS, Internal Field Separator, entscheidet die Shell, okay, da ist ein Leerzeichen, das sind nur zwei Wörter, also es ist ein Wortwechsel. Da kommt es dann vor und auch da spielt die Variable IFS eine Rolle. Also wenn jemand irgendwie meint, er müsste für das Tokenizing IFS definieren, das geht nicht. Nachher vielleicht nochmal. Was kann ich dagegen tun? Ich habe mal mit Farbe gearbeitet. Das ist leider keine Quoten. Der ganze Sinn und Zweck des Quotens ist nichts weiter als ja, die Shell doch aufzufordern, das zu unterlassen. Und zwar am besten, also je nachdem, was man nimmt, schon beim Tokenizing oder später bei der Expansion, im Besonderen bei der Word Expansion. Wir schauen uns an, welche Möglichkeiten gibt es. Also wie kann ich quoten oder du oder wie. Klassischerweise Backslash. Backslash bedeutet, kennen wir, Zeichen danach, soll bitte nicht interpretiert werden. Das Backslash sacrificed sich selbst dann, geht dann verloren. Würde bedeuten, wenn wir auf der Kommandozeile zwei Wörter haben, durch ein Leerzeichen getrennt, dann wird die Shell eigentlich hingehen und sagen, hopps, da ist ein Leerzeichen, zwei Wörter. Würden jetzt nur dieses Leerzeichen, und es ist nur das eine, dazwischen markieren, dann wird die Shell sehen, ups, ich darf das gar nicht so sehen, wie es ist, kassiert das Backslash ein und weiter geht's. Und wir haben danach eben ein Wort, das aus zwei Wörtern mit einem Leerzeichen besteht. Also das ist eine Sache, auf der ich sehr viel rumreiten will, werde. Aha. Hier ist ein Beispiel, hash mich. Dadurch wird eben dafür gesorgt, dass beim Tokenizing nicht nachgeschaut wird. Also beim Tokenizing schaut er nicht nach, das ist ein Dollarzeichen und schaut auch nicht nach, ob das eine Variable oder Command Substitution ist, sondern sieht nur, das Ding ist eh markiert. Ich sehe es jetzt nicht als Anfang solch eines Tokens. Die Single Quotes machen nichts anderes. Eben für einen Bereich. Also man kann das auch mit Backslash simulieren. Double Quotes spielen eine besondere Rolle. Die Double Quotes ist ja nicht ganz richtig, aber wird natürlich noch verbessert. Maskieren, oder da, wo man sie eigentlich benutzt, vor dem Word Splitting. Wir haben vorhin gesagt, und deswegen wollte ich eigentlich eine Tafel haben, aber irgendwie, ich habe nicht ein paar Schaubilder vergessen, dass das Word Splitting dann zutrifft, nachdem wir die Parameter oder die Extension haben oder die Command Substitution. Danach kommt das Word Splitting. Was ist aber, wenn ich etwas ersetzt habe, auch mit Leerzeichen drin, also ich mache jetzt das klassische Beispiel Dateien mit Leerzeichen, und ich möchte nicht, dass die Shell danach das da durchgeht und daraus mehrere Wörter macht. Dafür sind die Double Quotes da, um davor zu schützen. Hier in dem Fall, wenn wir uns vorstellen, dass in Word wären Leerzeichen etc. drin, dann würden die Double Quotes dafür sorgen, dass die Leerzeichen zu dem Wort gehören. Es ist danach. Ohne diese Double Quotes wird das mehrmals unterteilt werden. Wir machen auch nachher noch an der Shell ein paar Beispiele. Also das finde ich immer ganz gut. Hier ist ein Beispiel, wo die Double Quotes nicht beim Word Expansion zutreffen, sondern schon beim Tokenizing. Ich weiß nicht, wie ich das so sagen soll. Klassischerweise, wenn es keine Zuweisung ist, das erste ist mein Kommando. Remove. Und danach steht da ein Wort. Und das Wort besteht aus mich, Leerzeichen, auch. Ohne diesen Double Quotes wären es zwei Wörter. Also auch beim Tokenizing trifft das schon zu. Ich werde ein bisschen auf Tokenizing rumreiten, weil das ist einfach, das ist es. Also, danach gehe ich gleich an den Rechner. Ein paar Sachen, die wir uns anschauen werden. Man kann sich vorstellen, was passiert hier, wenn ich sowas eingebe. Das ist bei uns an der Uni so eine Standardfrage immer gewesen. Was passiert da? Ich glaube, das ist, glaube ich, bei jeder Unix-Einführungsgeschichte muss man diese Frage beantworten, was da passiert. Gibt es ja gerade einen Kurs in Chemnitz? Redet jemand mit mir? Auslachen könnt ihr, super, danke. Ich gehe. Das erste ist eine Zuweisung. Das ist die, also eigentlich als Faustregel, das erste Wort ist immer die Anweisung. Wenn ein Gleichheitszeichen drin ist, ist es eine Zuweisung und das danach ist dann die Anweisung. Was hier passiert ist, dass die Shell denkt, okay, ich habe hier eine Zuweisung und danach kommt das Programm Welt. Wenn wir kein Programm Welt haben, gibt es wahrscheinlich Bash, Welt, Command, Not Found, mit einem Doppelpunkt dazwischen. Hier sieht es anders aus. Hier sind wir beim Tokenizing. Das geht davon aus, okay, das ist ein langes Wort. Es kommt gar nicht auf die Idee, nach Leerzeichen zu suchen, weil es ihm gequotet ist. Wenn wir das jetzt nehmen, echt eine tolle Reichweite. Und das wäre gleich, also danach gehe ich an die Konsole. Mit Echo oder Touch arbeiten, passieren folgende Sachen. Wenn eine Variable definiert ist, dann kennen wir das. Was passiert hier? Tokenizing, wir haben zwei Sachen. Dann kommen wir zur Parameter-Expansion. $Wort wird ersetzt, wodurch? Durch Platz, mehrere Leerzeichen, da. Danach erst wird es ausgeführt, also noch ein paar weitere Sachen. Also wird es ersetzt und dann kommt das, Entschuldigung, das Word-Splitting. Das Word-Splitting geht nochmal dahin und sagt, hopp, da haben wir Platz, Leerzeichen, Leerzeichen. Also beginnt danach das neue Wort. Wenn wir das Programm so aufrufen, legen wir eigentlich zwei Dateien an. Also, Touch sehe ich jetzt nicht. Im Gegensatz zu hier. Da bleibt es eine Datei. Wollen wir uns mal das kurz anschauen auf der Konsole? Ja, gut. Ich rede hier nur mit sich selber, da kann ich auch irgendwie zu Hause bleiben. Machen wir das mit? Ja. Das erste, was wir hatten, ich mache mir noch die PS1 weg. Das erste Beispiel, das wir hatten, ich möchte so ein Ding machen. Das war das erste Beispiel. Was jetzt hier passieren wird, und die Fehlermeldung müssen auch dementsprechend interpretieren, es gibt eine Variablenzuweisung und danach wird das Programm Welt aufgerufen. Sofern vorhanden. Okay, Welt gibt es nicht. Die Variable Wort müsste es aber geben. Ich habe es zu Hause getestet. Habe ich vorbereitet. Nein! Hey, wisst ihr, alles besser. Ach, Entschuldigung, ich habe es nicht vorbereitet. Das gilt ja nur für die Shell. Das ist ja der Witz davon. Das wird ja nachher bei IFS benutzt. Das sind Variablenzuweisungen, die dann nur für den Prozess danach dann gilt. War ein Fehler, vergesst es. Können wir in der Newsgruppe sprechen. War jetzt doof. Ich habe nichts vorbereitet, ich gebe es zu. Das zweite war, Platz da. Hier kann man nicht allzu viel sehen. Wenn wir das so machen, ich liebe das mit einer Hand zu tippen, ist genauso, wie wir uns das vorstellen. Wenn wir uns hier auf die Quotes verzichten, sieht das ein bisschen anders aus. Und da kann man sich auch schon vorstellen, warum das so ist. Also, wiederholen wir nochmal alles. Beim Tokenizing wird nichts passieren. Haben wir zwei Wörter. Danach kommt die Parameter-Expansion, die sagt, okay, ich ersetze Wort durch das, was da oben ist, und die ganzen Leerzeichen. Und danach beim Word-Splitting, da wird wieder zugeschlagen. Und das Word-Splitting sieht eben nur zwei Wörter. Die Leerzeichen spielen keine Rolle. Ob ich jetzt einen Trenner zwischen zwei Wörtern habe oder 20, spielt keine Rolle. Und nur diese beiden Wörter werden dem Echo übergeben. Also sind zwei, und um zu beweisen, dass es zwei sind, machen wir erstmal Folgendes. Wir wechseln das in Zutsch. Das sagt nicht allzu viel. Ein ls minus 1. Jetzt können wir uns die iNode anschauen. Es ist ein Wort. Hätten wir es so gemacht, ich wiederhole mich heute die ganze Zeit, aber ich finde es super wichtig. Was wird hier wieder passieren? Genau. Und nein, es wird wieder ersetzt. Danach kommt das Word Splitting. Daran haben wir wieder zwei Wörter. Touch kriegt zwei Argumente, legt zwei Dateien an. Das habe ich vorbereitet. Ja. Also immer so im Kopf behalten. Ihr könnt auch mal die Manpage anschauen. Es gibt noch ein paar andere Expansion-Sachen. Aber das sollte man wissen. Wann ist Tokenizing dran? Und wann spielt es keine Rolle mehr, ob ich quote oder nicht? Also, geht's weiter. Quoten hatten wir auch. Und jetzt ist hoffentlich nachvollziehbar, warum man, wenn man in der Newsgroup aufschlägt und sowas hinschreibt und die Doppelquotes vergisst, man eigentlich einen auf den Deckel kriegt. Muss sich vorstellen, Leute, die in der Newsgruppen rumhängen, denen ist totlangweilig, die haben nichts zu tun und die haben auch Aggressionen. Und sie sind einen guten Grund, Aggressionen loszuwerden. Und es ist ein guter Grund, dann gibt es längere Gespräche, wie ich achte immer auf Dateinamen ohne Leerzeichen, spielt keine Rolle. Was die Person macht, das ist ja nicht nur für die Person, außerdem, man will ja auch der Wahrheit entgegenkommen. Also, da sind Double Quotes ganz wichtig für die klassischen Sachen, U-Line-Zeichen, die ganzen Trennungssymbole, die also in IFS drinne sind, per Standard, Tab, Leerzeichen, U-Line-Zeichen, werden so berücksichtigt. Jetzt gibt es natürlich noch eine Frage. Also, da ist ein pädagogisches Konzept sogar dahinter, also in der Seite. Warum wird Sternchen nicht beim Word-Splitting zerlegt? Könnte man ja auch behaupten. Und sagen, ja, aber guckt mal nach, Sternchen wird ersetzt durch alle Dateinamen. Und warum gibt es auch jetzt kein Word-Splitting? Jetzt kommt der die Doku immer ganz gerne liest. Will ich euch auch raten, weil was ich hier erzähle, ist einfach nur Doku. Das ist echt eigentlich nicht so aufregend. PathNamExpansion kommt danach. Sternchen, dieses Fragezeichen, das heißt Pathname Expansion. Bedeutet, was hier passiert ist, wenn Sternchen ausgewertet wird, ist das Wordsplitting schon längst erledigt. Das heißt, man muss sich darüber keine Sorgen mehr machen. Also eine kurze Zusammenfassung, soll auch mal ganz gut sein. Das Tokenizing kategorisiert einzelne Worte. Wort ist jetzt ein bisschen natürlich doof, weil es mehrfach benutzt wird. Aber das Tokenizing kategorisiert einzelne Tokens von einem bestimmten Typ. Parameter Expansion und Command Substitution ersetzen Tokens. Und zwar die dazu passenden Tokens, nicht jedes. Sondern es wird geschaut, okay, ist das eine Variable, ist das ein Kommando? Word Splitting unterteilt eben diese Ergänzung. Da trifft das zu. Also nochmals Tipp, nicht, dass ihr denkt, wenn ihr irgendwo hingeht und ihr wechselt IFS, setzt ihr auf A und denkt, dass eure Kommandozeile nur an den A's untertrennt wird. Dem Tokenizing ist das IFS ziemlich egal. Gut, Backslash und Single Quotes verhindern wirklich evaluieren, schon beim Tokenizing wird, also springt man da rein. Und wenn beim Tokenizing keine spezielle Kategorie festgelegt wird, gibt es auch nachher keinen Grund, darauf anzuspringen. Und Doppelquotes ermöglichen, also erstmal im Tokenizing selber schon Leerzeichen mitzunehmen als ganzes Wort und bewahren vor dem Wordsplitting. Jetzt in unserem Beispiel. Bin ich schnell genug? Bin ich zu schnell? Gut. So viel Zeit. Subshells. Warum sind Subshells sehr wichtig? Mal ein Tafelbild. Habe ich mir extra hingeschrieben. Nee, man kann es mal anders machen. Ich kann mal gucken. Magic Point scheint das zu können. Also, ich möchte ein bisschen ausholen. Also mit der Maus meine ich es echt doof, vielleicht klappt es ja. Und zwar erstmal auf das Dateisystem. Ganz wichtig, jeder, der sich mit Unix, Linux beschäftigt, sollte immer im Kopf haben, alles ist ein Dateisystem. Oder mit LDAP arbeitet, sonst wie, das ist immer eine ganz nette Herangehensweise. Bedeutet, wenn wir uns das jetzt hinmalen, das ist, zack, zack. Jeder, der lacht, der muss nachher mit mir essen gehen. Da will es jemand. Ist eigentlich relativ wurscht. So kann man sich das vorstellen. Ich würde es gerne einen netten Spruch reißen, aber fällt jetzt echt nichts ein. Doch. So. Ich hoffe, dass man sich mal merkt das. Also das ist eigentlich relativ wurscht. Man kommt ja vom Dateisystem auf den Prozessbaum. Man hat eine Wurzel, wer PS3 eintippt, hat das. Man hat ja eben auch immer, jeder Prozess, ist bis auf 1 oder 0 am Ende noch, was dann schon wieder weg ist, hat sozusagen einen Mutterprozess. Oder wenn ein Prozess einen neuen Prozess aufruft, ist es sowas wie ein Unterprozess. Der Unterprozess wird erzeugt durch eine Kombination zwischen Fork und Exec. Fork bedeutet Zwilling von mir. Exec bedeutet, diesen Zwilling ersetzen durch das neue Programm. Dieses Forking-Exec-Prinzip ist eigentlich, wenn dann das universelle Prinzip unter Unix-Systemen, finde ich noch immer, auch wenn der Apache mittlerweile was anderes denkt. Und genau hier schlagen wir dann ein. Ein Kindprozess bekommt eine bestimmte Umgebung, die Umgebung der exportierten Variablen mit. Das war es auch. Es hat nicht mehr die Möglichkeit, auf den Variablenraum des Prozesses, der ihn aufgerufen hat, Mutterprozess, hier der Vaterprozess hat, stimmt nicht und ist ein Vertreter vom Patriarchat und muss erschossen werden, hat da keinen Einfluss mehr. Das war's. Das ist der ganze Witz, wir so wissen beim Apache, findet sich am Port 80, beim 1er war es noch und beim 2er auch, wenn man will. Und sobald
ein Prozess rankommt, wird geforkt, neue ID, wenn das Ding abschmiert, in der Hoffnung, dass es nicht den ganzen Speicher auffrisst, stört niemanden. Seine Umgebung, seine Probleme, in der Hoffnung, dass er, also jetzt nur was den Variablen, also den Zugriff auf den Mutterprozess betrifft. Und dasselbe haben wir auch bei der Shell. Wenn die Shell ein Programm aufruft, wird dieses Programm in einer Subshell ausgeführt. Was bedeutet das? Egal, was die Shell da macht, an Variablen zu belegen, kratzt, also kratzt zumindest die Mutter-Shell nicht. Uns wird es wahrscheinlich kratzen, weil die Sache nicht so klappt, wie wir wollen, weil wir dachten, wenn wir das jetzt in dem Programm alles ändern, dann müssen wir doch darauf zugreifen können, wir können das nicht. Also in anderen Worten, irgendwo memorisieren kommt doch ein paar Mal. Wenn wir mit Subshells arbeiten oder mit Kommandos, immer mit der Rückgabe arbeiten. Das ist das, was wir zurückkriegen. Wir arbeiten mit Rückgaben. Jetzt hoffe ich, dass ich das, was ich da erzählt habe, hier nochmal hingeschrieben habe. Sag Tschüss zum Bild. Tschüss zum Bild. Ihr habt es kapiert. Also, das haben wir erwähnt. So werden Prozesse aufgerufen. Exportierte Variable und ein Kindprozess hat keinen Zugriff mehr. Wie sieht es bei Subshells aus? Genauso. Subshells sind nichts weiter als Kindprozesse. Der Shell, der sie aufruft. Die exportierten Variablen werden mit übergeben. Das kennt man ja, wenn man Variablen definiert und sie nicht als Export definiert, also mit Export, sind sie nicht mehr zu sehen. In der Subshell. Die Subshells haben ihre eigene Umgebung. Da können sie Variablen definieren, wie sie wollen. Die Mutter-Shell kriegt davon nichts mit. Und das ist so die Conclusion. Wenn das der Fall ist, dann kann ich auch in keiner Subshell irgendeine Variable der Mutter-Shell ändern. Und jetzt kommt die nächste Vorführung. Und zwar, wer war das? Sehr schön, sehr schön. Ach, ich liebe dich. Wir schauen uns kurz ein kleines C-Programm an. Und dann machen wir so ein paar kleine Shell-Skripte. Ich weiß nicht, warum da zweimal Addition steht. Muss ich mir überlegen. Wo uns das mal das Verhalten anschauen. Okay. Wenn ich ganz laut schreie, hört er mich? Gut.
Nein, wir hören dich nicht.
Weil meine C-Programmierung so super genial ist, habe ich etwas vorbereitet. Und wir wollten es bunt haben, wir können die Ei öffnen, auch dann Farben. Farben sind toll, ne? So was wir mit der Shell arbeiten. Zu früh gefreut. Hey, das ist eigentlich ein relativ einfaches Skript, das macht nichts weiter als wir definieren, wo wir hinspringen wollen, springen dahin, geben uns das Current Working Directory aus, ist äußerst unportabel. Also es wird nicht auf dem Nicht-GNU, also wenn wir Nicht-GNU hat, laufen, aber irgendwie predige ich das eine und mache das andere. Alles, was da gemacht wird, springen dahin, gibt das aktuelle Verzeichnis aus und danach gucken wir uns das an. Wollte ich eh sagen, Handys bitte ausmachen. Dieses Change-Dir-Programm daneben, das ist es. Wir sehen hier, wir sind in diesem Verzeichnis. Ich glaube, ich habe den Punkt nicht in der Variable. Wenn wir das aufrufen, das Programm springt dahin. Wir sind im Temp-Verzeichnis und irgendwie sind aber gar nicht dahin gesprungen. Nochmal zur Wiederholung, dieses Programm wird in der Subshell ausgeführt. Die Subshell hat ihre eigene Umgebung, da hüpft sie hin, macht alles, was wir wollen, danach ist das Programm fertig und wir sind da, wo wir vorher waren. Wir springen ja nicht mit, wir delegieren sozusagen eine Aufgabe. Wir sagen, hallo, mach das mal für uns. Es hatte keinen Sinn, das zu delegieren, wenn man mitgeht. Ich weiß nicht, also in Familienbetrieben mag das üblich sein, obwohl ich so Wirtschaftsbeispiele eigentlich hasse. Nochmal, ja, klassisches Shell-Beispiel. Macht man auch so oft. Wie machen wir das? A und besser. So. Sehen. zeigen, dass es auch alles geklappt hat. Nicht wie vorhin. Das erkläre ich jetzt nicht, wer das nicht versteht. Der hat die Ankündigung nicht gelesen. Und ist eine Werbung jetzt für den richtigen Editor im BI, so Sachen werden automatisch gemacht. Kopfzeile gelegt, Rechte ausgeführt. Ich hätte noch ein Silent vergessen, aber darum geht es jetzt nicht. Ich wollte ja nicht so viel tippen. So, aber ist nicht im aktuellen Verzeichnis. Path ist nicht drin. Wunderschön, das Skript wird ausgeführt, die Variable wird gesetzt und ausgegeben. War alles in der Subshell, bedeutet. Also sobald ich es geschafft habe, euch mit dem, was ich sage, zu langweilen, habe ich eigentlich erreicht, was ich wollte. Davon gehe ich jetzt mal aus. Aber in der Subshell. Wir haben die Variable nicht hier definiert. Die ist in der Subshell ganz unten. Wir haben es wegdelegiert. Der wurde alles schön gemacht. Die Sache ist erledigt. Doch nicht bei uns. Nein? Nein? Naja. Nee. Also, wenn dieses Skript noch ein Skript aufgerufen hätte, hätte das noch aufgerufene Skript diese Zahl gehabt. Also, nochmal ein Dateibaum. Ist super wichtig, finde ich. Wenn man sich jetzt den Dateibaum vorstellt, wir haben hier eine wunderschöne weiße Fläche. Die Frage war, und eigentlich hasse ich ja Zwischenfragen, das widerspricht beim Narzissmus. Ja, ihr lacht, das stimmt aber. Das war jetzt unsere Shell. Und damit das Skript aufgerufen, bedeutet Dateisystem, Prozessbaum, wie ihr wollt. Hier wurde richtig viel Arbeit gemacht, eine Variable definiert. Und hätten wir diese Variable als Export, also wird der Export stehen, würde es nichts daran ändern, dass man von hier, warte mal, wir können auch die Farben ändern. Ha, nein. Ich hätte die Anleitung durchlesen sollen. Ja, ich mache selten so Vorträge, so mit so Präsentationen und alles ist schön. Wenn jemand, ich kann gerne so ein Vakuum, wie die Dinger da heißen, kann man jemand ruhig schenken. Egal. Also das Grüne soll ein Pfeil nach oben sein. Das ist nicht möglich. Das geht nicht. So oder so nicht. Das Einzige, was wir ändern würden, ist, wenn jetzt, wir sind hier die Farbe. Aber wie war denn das jetzt? Ah. Wenn jetzt dieses Skript mit der exportierten Variable selber noch ein Skript aufruft, dann ist in diesem blauen Skript, da existiert jetzt die Variable, weil sie exportiert war. Aber nach oben geht nicht. Nach oben ist nichts möglich. Ob exportiert machen oder nicht. Export sagt nur, welche Variable landet in der Env, in der Umgebung. In der Umgebung für dann aufgerufene Skripte. Abgesehen natürlich auch von der Umgebung von dem Skript selber. Frage beantwortet? Ja, schön. Soll ich jetzt noch ein paar Beispiele machen mit Addition? Also es passiert das, das Ding wird addiert und die Addition klappt auch sehr schön in der Shell, aber der Wert wird nicht geändert. Also, mache ich mal ganz schnell. Entschuldigung. Zahl ist gleich zack. Mach's ruhig mal so. Was will ich jetzt eigentlich zeigen? Mal gucken, was ich zeigen will. Also. Oh, klar. Also, etwa das. Irgendwas fehlt mir jetzt drin. Freud, kognitive Fähigkeit, würde sagen, wenn man verdrängt ist, kommt. Das Skript macht nichts weiter als eine variable Zahl, die existiert oder nicht existiert, zu erhöhen, danach auszugeben. Wir haben jetzt hier eine variable Zahl, wir laufen jetzt hier nicht rum, Schlüssel 5 ausgegeben, stimmt, in der Subshell, Zahl gab es nicht, bis 0, daraus wird eine 5 gemacht. Wenn jetzt hier nochmal in der Shell, in die er es aufgerufen hat, Echo-Zahl eintippen, ist sie nicht da. Jetzt machen wir mal Spielereien, um dieses Subshell-System ein bisschen zu kapieren. Was ist denn jetzt hier? Zahl definieren mit dem Wert 10. Okay, die Zahl gibt es. Ist hiermit hinreichend bewiesen. Wir rufen das Skript auf. Dem Skript ist es egal. Und auch uns ist das egal. Was ja logisch ist. Hallo, das ist eine Subshell. Hallo, die Subshell kriegt nur die exportierten Variablen mit. Zahl ist keine exportierte Variable. Bedeutet, wenn wir jetzt hingehen, also deswegen ist es da wieder 0, uns wird 5 ausgegeben. Und da ja die Subshell eh nicht zurück zugreifen kann, also nach oben geht es nicht, ganz im Dateisystem, nach oben ist nichts drin, müssen uns eh nicht Gedanken machen, ob irgendwelche Werte bei uns geändert werden. Was ich da jetzt hinschreiben? Okay, dann exportieren wir doch mal Zahl. Und schon ist es 15. Die Zahl ist exportiert. Es gibt eine Subshell. Die exportierten Variablen landen in der Umgebung dieser Subshell. Jetzt gibt es ja die Zahl mit dem Wert 10 und die wird erhöht. Aber nochmal, nur in der Subshell. Die Subshell ist nicht in der Lage, nach oben irgendwas zu ändern. Das heißt, wir haben hier weiterhin die 10. Reicht das an Beispiel mit diesem Thema? Ja? Danke. Ich meine, ich liebe es, mich zu wiederholen. Das will ich jetzt nicht in Frage stellen. Frage ist, Lösung, die sogenannten Built-ins. Im SUS-V-Standard ist das anders geschrieben, jetzt habe ich das aus dem Endpage der Bash genommen. Das sind Shell-Kommandos. Was ist das Besondere an diesen Shell-Kommandos? Sie erzeugen keinen neuen Prozess. Änderung, neuer Prozess, neue Subshell. Diese Shell-Kommandos werden von der Shell selbst zur Verfügung gestellt, werden also innerhalb der Shell erledigt. Es bedeutet, dass nicht ein Programm CD aufgerufen wird, um das Verzeichnis zu wechseln, sondern innerhalb der Shell wird gewechselt. Also es wird kein neuer Prozess gestartet. Und abgesehen davon performt sowas auch. Wenn man kein externes Programm aufrufen muss, dann verliert man nicht so ein Overhead. Was aber jetzt mal ganz spontan meiner Meinung nach das Wichtigste ist. Jetzt ein paar kleine Beispiele. Punkt oder Source. Oder Source, keine Ahnung. Wie gesagt, mein Englisch ist mehr so ein Leseenglisch. Das sind zwei Anweisungen, auch Built-ins, die sagen, das folgende Shell-Skript, ganz wichtig, Shell-Skript, soll im Kontext der aufrufenden Shell ausgeführt werden. Wenn wir einen Punkt oder ein Source vor einem Shell-Skript haben, wird dieses Shell-Skript nicht in einer Subshell ausgeführt, sondern in der Shell selber. Das bedeutet dann aber, dass die Änderung diese Shell macht, weil sie eben nicht, ist das jetzt nicht richtig rübergekommen, weil sie eben nicht in der Subshell ausgeführt wird, auch Bestand. Werden wir auch gleich machen. So, wurde gerade gesagt, das ist ein tolles Beispiel. CD ist ein weiteres Built-in. Nur weil CD ein Built-in ist, kommen wir überhaupt weg vom Fleck. Also, weil sonst würden wir irgendwo reingeschmissen werden von unserem Login-Prozess und dort mit CD nie wegkommen, weil immer nur also die Subshell sich wegbewegt. Ich weiß auch nicht, warum sie das als Bild in reingebaut haben. Und das ist, ja. Obwohl, nein, eigentlich mal um zugscheißermäßig zu sein, Entschuldigung. Trotzdem kann ich ja mit voller Fahrtangabe überall zugreifen. Also, erstmal. Nicht, dass es nicht mit der, also, es riecht nachher in die Fresse. Super. Weitere Build-ins zur Verfügung stellt. Dazu sage ich jetzt erstmal nichts. Denk mal drüber nach, das ist aus dem Heise-Forum geklaut. Einfach mal, ich hasse den Typen, aber ich finde den Spruch gut. Mal durch den Kopf durchgehen lassen, wir werden es gleich nochmal anschauen, was davon ist performance-technisch vielleicht da und was davon ist eigentlich schon fast zwingend notwendig, weil sonst das Programm, also die Anweisung keinen Sinn machen würde. So ein Nebensatz, was ich nachher nicht sagen werde, aber ich kann es nicht lassen. Der SUSV3-Standard kennt da keine Must-Bedingung. Also beim SUSV3 steht nicht drin, dass sowas in der Shell drin sein muss als Built-in. Spielt aber auch keine Rolle, weil der SUS-V3-Standard sagt, dass ein Exporter das zu erfüllen hat. Und wenn die es irgendwie anders hinkriegen, ist es okay. Also nur so jetzt für die Leute, die da mal ein bisschen Standards lesen wollen oder sich an sowas erquicken. Also jetzt gibt es nochmal eine kleine schnelle Vorführung und dann mal ein Brainstorming, was davon wozu gehört. Die Vorführung geht schnell. Wir machen das so, kann man es besser lesen. Was wir jetzt machen ist, wir rufen nochmal add dieses Skript auf. Jetzt sagen wir aber bitte in der gegenwärtigen Shell. Bedeutet, danach sollte der Wert ja geändert sein, weil wir ja in der Shell den Wert erhöhen. Zack. Das ist das, was die Shell sagt. Und das ist das, was danach auch, sieht man, ne? Auch gesagt wird. Das ist der ganze Witz davon, weswegen man ab und zu mal darauf achten muss, wie lade ich das. So, es geht weiter. Ich habe extra noch gekürzt, es geht ja voll in die Hose. Achso, das Brainstorming. Mach was Hausaufgabe. Also, ein Echo, jetzt mal ganz plump, das ist das Gegenbeispiel, eigentlich das Einzige. Das ist nur aus Performancegründen da, weil ein Echo in der Subshell ist egal, weil an der Subshell interessiert uns ja eh nur der Rückgabewert und ist das, was ein Echo macht. Eine Variable in der Subshell zu exportieren, damit kommen wir lustigerweise direkt zu deiner Frage von vorhin. Super, die Subshell hat eine exportierte Variable, aber wir nicht. Das ist so. Und dasselbe kann man bei read, alias und exit anschauen. Schön, dass sich dass die Subshell gleich wieder verabschiedet, aber wir wollten uns verabschieden. Das ist der ganze Witz dahinter gewesen. Also, wenn man das witzig findet, dann hat man eh nicht viele Freunde, aber das ist okay. Für uns stellt sich jetzt die Frage, wo treffen wir auf Subshells? Also, jetzt wissen wir alles, was Subshells sind, ein paar haben wir schon gesehen. Jetzt wollen wir wissen, bei der Command Substitution, wurde schon mal erwähnt, immer wenn irgendeine Command Substitution ist, das Ding wird in einer Subshell ausgeführt. Bedeutet, alle Variablen, die wir dort geändert haben, bleiben auch dort, die kommen nicht zurück. Das Einzige, was zurückkommt, ist der Rückgabewert. Ich glaube, ich habe 3-4 Wörter für das Skript überlegt. Pipes, kann man auch gleich was zu SUSV dann sagen. Wir bleiben jetzt mal bei der Bash. Wenn der Pipe hin und führt jede Seite dieser Pipes in einer Subshell auf. Man kann sich überlegen, okay, für was benutzt man eine Pipe, um eine Ausgabe mit einer Eingabe zu verbinden? Wir wollen uns eigentlich auch nur mit Rückgaben beschäftigen. Also die ist schon super. Benutzt sie bitte auch nur so und versucht nicht, ihr in einer Pipe, weil die langsam auch nicht damit. Die, ich sage es, muss ich sagen, auch wenn es nachher kommt, auch der SUS-V3-Standard sagt nichts dazu. Und selbst Cache, also diese Corn Shell, hat die ganz recht, also den letzten Prozess mal den ersten Prozess als einzigen in der aktuellen Shell und der Rest in Subshell. Also wenn er mit Pipes arbeitet, geht immer nur von der Rückgabe aus, sonst von nichts. Alles andere ist nicht portabel und fliegt euch hoffentlich um die Ohren, dass er mich denkt und sagt, hätte ich doch nur auf dem Erkern gehört. Das fände ich schön. Jetzt kommen zwei Sachen, die nicht wirklich interessant sind, aber es geht ja sozusagen um Gruppierung. Die Klammern erlauben eine Gruppierung und die Kommandos, die in dieser Klammer drin sind, werden in der Subshell ausgeführt. Also wenn ihr Klammern wollt, das kommt nachher nochmal, also wenn ihr was gruppieren wollt, nehmt die geschweiften Klammern oder wisst, was ihr da machen wollt. Und nur so als kleine Schmankerl, Redirections werden auch in der Subshell ausgeführt, bedeutet, wenn ihr, das merkt ihr aber auch, und davon geht ihr auch lustigerweise aus, wenn ihr eine Ausgabe umleitet, geht ihr davon aus, dass in der nächsten Zeile das nicht weiterhin passiert. Also das kennt ihr eigentlich und damit erzähle ich euch, ich meine, jetzt versteht ihr gleich, warum das so ist. Nochmal Zusammenfassung, glaube ich, ist das. Geschieht in der Subshell, also Command Substitution. Es kann nur oder soll nur, es kann eigentlich auch nur mit der Rückgabe gearbeitet werden. Das ist ein nettes Beispiel, was wir hatten. Anstatt eine Shell zu schreiben, kommt die Anweisung jetzt als Kommando und wird ausgeführt und hat aber gar keinen Sinn, weil Nochmal Wiederholung. Tokenizing ist jetzt hier, also Tokenizing sagt Hallo, das ist ein Kommando. Kommando Substitution kommt dahin, führt das aus. Das Ding ist ausgeführt in der Subshell. Word-Splitting hat da eh nichts mehr zu tun. In der Subshell haben wir jetzt C ist gleich 10, die ist längst wieder tot. Aber wir haben noch unsere 4. Ist jetzt verständlich, oder? Kommt nichts Neues. Hey. Das ist jetzt eigentlich ein bisschen doof. Aber ich weiß auch nicht, was mich damals geritten hat. Vor 2 Tagen bestimmt. Aber vielleicht ist es passiert sowas, ist das so eine Sache, die Leute meinen, irgendwie tippen zu müssen. Ist auch in Ordnung. Also es ist, ich will auch nicht dagegen sprechen. Nur so nicht. Wir haben hier 2 Pipes. Darüber sind 3 Kommandoblöcke, sagen wir es mal so, miteinander verbunden. Jeder dieser Kommandoblöcke wird also in einer anderen Subshell ausgeführt. Dieses Echo am Ende, auch wenn es da hinten verbunden ist, ist ein neues Programm. Also es ist ein, in der gegenwärtigen Shell. Muss ich jetzt ein kleines Bild malen. Was bedeutet das? Das Einzige, womit ich arbeiten könnte, wäre immer die Gabe. Was ich hier mache, ist aber Folgendes. Das sei es 0, hier ist unwichtig. Hier. Naja, okay. Ist nämlich auch, na egal. Ihr wisst, was ich meine. Da wird einfach ins Temp-Verzeichnis nachgeschaut, wo es der User R kann, dem seine Sachen dann mit Print 0 übergeben. Darauf kommen wir noch zu sprechen, was dieses Print 0 soll. Da passiert auch keine Zuweisung, da kriegen wir nur eine Rückgabe. Die kommt hier hin. Ups. Das wird besser, ne? Auch wenn man es nicht sieht. XArgs machen wir auch noch. Da wird jedes Mal einfach nachgeschaut, okay, wie groß ist die Datei? Stat ist auch nicht portabel, auch böse. Verdammt praktisch. Also in der Newsgroup würde sowas euch um die Ohren gehauen werden, hoffe ich. Diese ganzen Zahlen, die die Größen der Dateien sind, wird jetzt hier ran in dieses while read gegeben. Ups. Und das macht nichts weiter als die Zahlen immer zu addieren und die Zwischensumme dann rauszugeben. Und lustigerweise passiert da gar keine Zwischensumme. Also es wird, doch, es wird, das wird noch gemacht. Also es wird schon hochgezählt, weil, ja, das sieht man da. Aber danach, also wenn wir fertig sind, ist die Zeile vorbei, die Subshells sind abgearbeitet, das haben wir in der Subshell gemacht, ist die Variable weg. Das ist nur eine etwas komplexere Wiederholung von dem, was die ganze Zeit gesagt wurde. Macht sowas nicht. Wenn ihr mit dem Rückgabewert arbeitet, wenn ihr am Ende sagt, okay, ich will den Rückgabewert parsen, super. Wenn ihr in Subshells was ändert, ist es weg. Etwas einfacher. Variable Armando. Da machen Echo Hallo und danach ein Read. Da ist eine Pipe, 2 Subshells, das Read wird in der Subshell ausgeführt. In der Subshell wird die Variable A mit dem Wert A belegt, mit dem Wert Hallo belegt. Bedeutet. Das habe ich in der Hand gemacht, das steht dann da nicht. Nein, das ist einfach Schwachsinn. Das ist wirklich Schwachsinn. Also, zack, wir waren hier. Echo. Echo. Das passiert dann. Ist doof, wenn man sich vom Computer hält. Bestimmt nicht. Ist auch nachvollziehbar? Super. Dann machen wir vielleicht kurz einen kleinen Run, bevor ich hier rausgeschmissen werde. Das haben wir erwähnt. Das ist die Sachen gruppiert, dass man das vielleicht nicht mit geschweiften Klammern vergessen sollte. Das ist nicht so wirklich wichtig. Auch unwichtig. Das kommt dann eh alles aufs Netz hoch. Redirections habe ich auch schon erzählt. Wenn man sowas dauerhaft machen will, macht man das eigentlich mit exec. Dann gilt das sozusagen ab dort für den Rest des Skriptes, bis Steuerung D, Dateiende. Kurze Zusammenfassung. Subshells sind Prozesse in einer neuen Umgebung. Subshells haben keinen Zugriff auf die Muttershell. Buildins führen, also die Buildins Punkt und Source, führen diese Skripte im aktuellen Verzeichnis aus, in der aktuellen Umgebung, ändern also auch diese aktuelle Umgebung. Und das ist jetzt sozusagen eine Anweisung. rechne bei Command Substitution Pipes immer mit Subshells. Geh immer davon aus und sag, ups, muss ich mal gucken, was okay ist. Schnell was zu SUSV3, will ich auch nicht viel sagen, ich habe das auch zusammengekürzt. Es definiert so etwas wie ein Standardverhalten, das würde ermöglichen, dass ein Skript, wenn es denn kompatibel ist und wenn denn die Shells alle kompatibel wären, man ein Skript auf jeder Shell laufen lassen kann. Also dass dieses, was man am Anfang hat, dieses Bin-Shell auch wirklich Bin-Shell bedeutet, ist also selten der Fall. Und da schauen wir uns mal kurz meine Lieblingsbeispiele an. Was macht die Bash eben nicht richtig? Und zwar ist ihr Echo doof. Das POSIX-Echo sagt Folgendes. Wenn ich etwas ausgebe und ich habe drinne diese Sonderzeichen, Newline etc., dann wird das ausgewertet. Also wenn ihr auf einer Cache-Seite, die da eben konform ist, tippt da ein, Echo, dann schön Quoten, A, Backslash T für einen Tabulator, dann wird auch da ein Tabulator hingemacht, bei der Bash nicht. Die Bash will den Will-E haben, also für Expand oder sowas, glaube ich, weiß jetzt nicht, damit das klappt. Ist doof, weil wenn man sowas benutzt, dann geht das auf jeden Fall in die Hose. Und Echo benutzt jeder. Also deswegen ist das für mich so das Wichtigste. Da ist die Frage, will man Printf benutzen? Auf lange Sicht eigentlich schon. Und die Syntax ist nicht unbedingt komplizierter. Das zu Pipes habe ich schon gesagt. Es gibt da keinen Standard und deswegen geht von nichts aus. Also nur mit den Rückgabewerten arbeiten. Also nicht, dass er sagt, hier bei meiner Cache-Version ist es gerade so, dass die letzte Shell in der, die letzte Anweisung in der aktuellen Shell bearbeitet wird. Wer will, kann gehen oder ich erzähle noch ein bisschen was zu Kür. Ich mache schnell. Kür max arg. Maximale Länge der Argumentenliste. Bedeutet, nochmal Schritt zurück, neuer Prozess wird gestartet, fork exec. Trifft bei exec zu. Das ist die maximale Anzahl, also die maximale Länge, Entschuldigung, die maximale Länge, die man am exec übergeben darf. Wenn ich da mehr Dateien, also nicht Anzahl, sondern Länge der Namen habe, dann gibt es eine Fehlermeldung. Nee, Argumentenliste ist zu lang. Können vielleicht ein paar. Das liegt daran, dass mehr nicht erlaubt ist. Schauen wir uns gleich auf der Stelle natürlich an. Dann beschäftigen wir uns noch ein bisschen mit unangenehmen Namen, also Dateinamen. Darauf kommt man eh, weil es eine Lösung für Max Arg gibt. Da kann man es mitnehmen. Und ein bisschen was zu Debugging. Also, die maximale Länge haben wir erwähnt. Wurde auch erwähnt, dass es über fork exec erzeugt und beim exec schlägt im max arg zu. Das bedeutet, wenn die Argumentenliste länger ist als max arg, also hier ist größer Form von länger oder ein Byte, kommt daraus, gilt das für eine Fehlermeldung, gilt nicht für Build-ins, die haben ein ganz anderes Limit. Beispiel, das war jetzt eine Animation, ich habe die Doku gelesen. Es gibt ein Use of Cat Award. Und wer sowas in Shell-Skripten benutzt, hat es auch noch immer nicht kapiert, weil das ist wirklich useless. Also braucht man nicht. Nicht ganz. Stimmt, es gibt einen Sonder... Oh nee, nimm's zurück. Aber trotzdem ist es eine schöne Animation. Ich habe ein Verzeichnis angelegt, wo ganz, ganz viele Dateien drin sind. Dann gibt es die Fehlermeldung, Argument list too long. Machen wir es mal mit Echo. Dasselbe. Da ist unten nur Pünktchen, Pünktchen, passiert gar nichts. Also, wechseln wir mal schnell wieder auf die Konsole. Testvortrag. Hier. Das war ein einfaches LS, oder ich mache mal gleich das mit dem Echo, damit es richtig schön ist. Da sind ganz, ganz viele Sachen drin. Schön angelegt. Und jetzt hier hingehen und sagen LS Sternchen. LS ist kein Build-in. Echo war ein Build-in. Es wird ein Exec aufgerufen und da gibt es immer die Fehlermeldung. Mist, das sind doch so viel zu viel, was hier übergeben ist. Wird den meisten vielleicht gar nicht so wirklich mal über den Weg laufen, aber wenn, kann es sein. Also man neigt dazu, immer schön seine Skripte zu schreiben und auf einmal sind es echt zu viele Dateien. Ich meine, ich bin kein Profi, ihr seid alle Profis, arbeitet wahrscheinlich auf Systemen mit 3 Millionen Dateien. Dann werdet ihr öfters auf so ein Problem stoßen. Aber genau auf diese vielen Dateien kommen wir nachher noch mit Feind. So, ich will hoffen, wir sind jetzt bei 34 von 40. Das schaffen wir. Und dazu benutzt man Find. Also Find wird sehr oft benutzt. In dem Fall benutzt man exec. Bedeutet, man geht die Dateien durch und für jeden Treffer ruft man, da steht eigentlich einen eigenen Prozess auf. Man hat nie das Problem, dass die Argumentenliste zu lang ist. Also man kann schon was konstruieren. Man hat aber das große Problem, dass man für jeden gefundenen Dateinamen einen neuen Prozess aufruft. Also prozessmäßig ist das eine richtige Verschwendung, aber man hat keine Probleme mehr mit argmax. Wie gesagt, ich höre mich auf dem linken Ohr nicht, deswegen unterbrechen. Es ist eh zu spät. Also, das umgeht argmax und erzeugt für jeden Treffer einen neuen Prozess. Das ist aber POSIX-kompatibel. Das muss überall gehen. Nochmal als Information. Und dann noch, um das hinzukriegen, kommen wir noch mit Uline-Zeichen, also eigentlich mit Trennzeichen zurecht, die in einer POSIX-Pipe verloren gehen. Werde ich das nicht erklären. Es geht nicht darum, dass die Pipe POSIX ist, sondern POSIX-Pipes, meine ich, geht in der Pipe verloren, wenn die Programme drumherum POSIX-kompatibel sind. Klassisch, wenn man nicht mit Find arbeitet. GNU-Find kennt Print 0. Was macht Print 0? Print 0 beendet ein Dateiname mit einem Nullzeichen. Das steht ja da. Das ist an sich nicht so aufregend. In Kombination mit xargs-0, das kann auch nur GNU-xargs, ist man in der Lage, also da wird gesagt, achte bitte bei den Dateinamen oder bei den Wörtern, die kommen, auf das Null-Byte. Ja, hoffe ich doch. Also Null-Character, C. Das ist sozusagen das Ende eines Namens. Und ob da vor Newline-Zeichen drin sind oder irgendwelche anderen Sachen, spielt keine Rolle. Man achtet da nur auf Null. Also das klassische Problem, wenn ich durch die Pipe arbeite, weil man muss sich überlegen, die Pipe, da kommen die Sachen ja nur sozusagen Zeile für Zeile durchgerannt. Und wenn da irgendwann ein Newline-Zeichen drin ist, haben wir gleich aus einem Wort oder aus einem Dateinamen, wo ein Newline-Zeichen drin war, zwei Namen, aber keine Datei mehr. So sieht's aus. Gut, habe ich erwähnt. Das Schöne daran ist, es ist sehr schnell. Es ist nicht schnell, weil Find so toll ist, sondern das ist eigentlich ein Prinzip von xargs. xargs macht Folgendes. Da kommt dieser ganze Strom mit dem ganzen Dateinamen und xargs übergibt dem Kommando eben gleich ein Bunch of it, also richtig viele. Das heißt, ich glaube per Default 100, aber ich weiß es jetzt nicht. Das kann man auch ändern. Das bedeutet, das Kommando kriegt gleich 100 Argumente, bedeutet einen Unterschied von 100 zu 1, was die Anzahl der Prozesse betrifft. Im Vergleich zu diesem exec, dieses 1 da vorne, vergessen wir jetzt mal. Und dafür braucht man das minus 0. Haben wir erwähnt. Ich mache noch die Vorführung, ich glaube, dann war es das auch. Denn wir waren in diesem tollen Verzeichnis. Und wir machen jetzt ein ganz einfaches Beispiel. Find minus exec. Und wir machen nichts weiter als touch. Ich meine, jetzt könnt ihr eigentlich auch selbst schon sagen, warum muss das Ding hier escaped sein? Wenn es nicht escaped, dann wird beim Tokenizing die Shell sagen, op, hallo, hier beginnt ein neues Kommando, das ist nämlich ein Kommando drin. Nein, das ist jetzt nur für Find gedacht. Und Time, ja, ne? Also, es werden alle Dateien drin sind gesucht, für jede Datei wird ein neuer Prozess gestartet. Das dauert ein bisschen. Das ist aber kompatibel. Also, ich habe jetzt richtig viel Zeit. Das sind so Vorführungen, die man sonst immer bei Datenbanken macht, mit oder ohne Index. Also auch wieder geklaut, was die Pädagogik betrifft. Aber es hört auch irgendwann mal auf. Wie geht's euch?
Nicht ein bisschen müde, ich bin vorhin fast eingeschlafen. Schon, ne?
Zuhören ist anstrengend. Ich breche es einfach mal ab. Also ich meine, es hört wirklich irgendwann auf.
Ich bin ja selbst überrascht.
Wahrscheinlich habe ich irgendwo einen Trojaner drauf und tue gerade irgendwelche Seiten anbieten irgendwo. Sag ich dir nicht. Ja. Aber es läuft noch. Egal, es läuft, es läuft, es läuft. Wir schreiben das jetzt mal um. Weil ich wollte ja früher aufhören. Also, nein, ich wollte Missverständnis. So, nicht verkippt. Das war unerklärlich. So, ich meine, das ist schon ein Performance-Unterschied. Und der ist auch nachvollziehbar. Das ist schon teuer und es geht ganz ehrlich zu. Die Knut-Tools haben echt tolle Ideen. Aber, sobald ihr das benutzt, schreibt ganz groß nicht oben hin Bin-Sch, sondern schreibt hin, dass es eine Bash ist. Also, das Ding ist nicht mehr portabel. Fertig, aus. Und ich meine, ist toll. Kann man nichts sagen. Ich hoffe jetzt, dass ich jetzt fertig bin. Ach so, Debugging. Offiziell müsste ich jetzt aufhören, ne? Darf ich das nur sagen, oder? Hä? 3 Stunden. Mal 3 Minuten raus. Ganz dumpf zum Debugging, wenn man sich Sachen anschaut. Sau wichtig, sau gut ist Z-X. Was macht Z-X? Nochmal zur Wiederholung, ganz am Anfang, was wir hatten. Ruhe bitte, ihr müsst euch konzentrieren, das ist ganz wichtig für euren geistigen Weg. Und auch für meine Stimme. Wir hatten es ja, die Kommandozeile wird geparst und oder expandiert, also tokenized expandiert und danach ausgeführt. Z-X gibt an, wie sieht die Zeile aus, wenn sie dann endlich die Shell durchlaufen hat. Also wie sieht die Zeile nach diesen ganzen Expansions aus. Führe ich jetzt auch noch nicht mehr vor. Also, stellen wir uns vor, wir haben eine Variable Hallo, machen danach Z-X und rufen dann Echo $A auf. Schön, sieht man am Pluszeichen. Das Z-X sagt mir, wie sieht das Programm aus, bevor es eigentlich ausgeführt ist. Also so sieht das Programm aus, wenn es die Shell verlässt. So wird das Exec aussehen, das Exec-Kommando. Ja gut, in dem Fall ist es ein Built-in, das wird ersetzt, aber deswegen nicht so praktisch. Hier nochmal, wieder ein tolles Beispiel, wir haben Leerzeichen, es wird gequotet. Das Wort kriegt diese beiden Werte. Und wenn jetzt jemand ankommt und sagt, hups, aber das Ding ist nicht gequotet, nochmal, wir sind am Ende, wir sind fertig. Es gibt kein Word-Splitting, da kommt niemand mehr. Die Variable Wort kriegt diese beiden Werte. Da ist niemand, der irgendwie sagt, das sind 2 Werte. Wenn das 2 Werte wären, wird es anders aussehen. Okay. Touchword. Ah doch, es sind 2 Sachen. Hier nochmal ein schnelles Beispiel. Wenn es nicht quoten, dann bekommt Touch 2. Also das sieht man am Set, deswegen ist Set sehr wichtig. Man sieht das am Set, dass Touch 2 Argumente kriegt. Wenn es quoten, kriegt es 1. Danach kommt noch Z-V, ich höre jetzt auf, ich werde hier gleich gekillt. Z-V macht dasselbe, nur Z-V sagt euch, wie sieht die Kommandozeile aus, wenn sie gerade reinkommt. Also bevor ich überhaupt anfange, das zu expandieren. Also wir haben diese Expansion, Z-V sagt, wie sieht die Zeile davor aus und Z-X, wie sieht sie danach aus. Mehr will ich nicht sagen. Tschüss.
Dieser Vortrag erfolgte im Rahmen der Chemnitzer Linux-Tage 2005. Die Rechte für den Beitrag liegen bei dem Referenten. Weitere Informationen gibt es unter www.linux-tage.de. Chemnitzer Linux-Tage.